Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass wir heute in deinem Namen versammelt sein dürfen. Wir bitten dich, Herr, lass uns dein Wort recht verstehen und es in uns aufnehmen. So segne du selber, Herr, das Reden und das Hören deines lebendigen Wortes. Amen. Ihr Lieben, laut einem Artikel bezüglich Grußformeln heißt es, die klassische Grußformel. Wer seinen Brief mit freundlichen Grüßen beendet, macht in der Regel nichts verkehrt. Noch immer ist der Klassiker unter den formellen Grußformeln Standard in offiziellen Anschreiben. Vor allem, wenn es sich um eher konservative Unternehmen oder um Behörden handelt. Ein Muss ist sie dennoch nicht. Wer es etwas lockerer mag, hat durchaus die Möglichkeit zu dezenter Abwandlung. Immer mehr Unternehmen, die sich moderner präsentieren wollen, gehen dazu über. Distanz wahren, wo es nötig ist. Dass beim Kontakt zu einer Bank oder dem Erstkontakt mit einem Geschäftspartner liebe Grüße völlig unpassend sind, liegt auf der Hand. Bei guten Bekannten oder Kollegen kann diese sehr persönliche Form angemessen sein. Ansonsten gilt, wahren Sie die nötige Distanz. Eine dezente Möglichkeit, die klassische und etwas steife Grußformel mit freundlichen Grüßen zu umgehen, lautet freundliche Grüße, das passt eigentlich immer. Persönlicher werden. Herzliche Grüße sind gut gemeint, haben aber bereits eine sehr persönliche Note und kommen daher nicht in jedem Fall gut an. Setzen Sie diese Grußformel nur ein, wenn Sie bereits persönlichen Kontakt zum Empfänger Ihres Briefes hatten. Mit dieser herzlichen Verabschiedung zeigen Sie ihm Ihre Wertschätzung. Etwas weniger persönlich und damit oft die bessere Lösung ist es, beste Grüße zu senden oder die Variante mit besten Grüßen zu verwenden. Eine Verabschiedung mit schönen Grüße ist dagegen etwas unglücklich. Sie wollen schließlich nicht Ihre eigenen Grüße loben. Vor allem, wenn Sie wiederholt schriftlichen Kontakt zum Empfänger haben, ist auch viele Grüße eine Alternative. Was uns dieser Bericht zeigt, dass verschiedene Grüße unterschiedliche Charakteristiken aufweisen. Und das hängt sehr stark mit der Intention des Verfassers als auch mit dem Empfänger zusammen. Und heute befassen wir uns mit einem besonderen Gruß, den Johannes in einer prägnanten Absicht schreibt. Doch zuvor können wir uns in Erinnerung rufen, was wir bisher behandelt haben. Das waren die ersten drei Verse, wo die Prophezeiung des Endes mit der Wiederkunft Christi hervorgehoben wurden. Die darauf folgenden Verse 4 bis 6 setzen an den vorhergehenden Versen an und sollen unter Berücksichtigung der unmittelbar bevorstehenden Situation Gott ins Zentrum stellen. So lasst uns nun den Predigtext heranziehen, und zwar Offenbarung Kapitel 1, die Verse 4 bis 6, wo es so heißt. Johannes an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Gnade sei mit euch und Friede von dem, der ist und der war und der kommt und von den sieben Geistern, die vor seinem Thron sind und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen aus den Toten und dem Fürsten über die Könige der Erde. Ihm, der uns geliebt hat und uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Und uns zu Königen und Priestern gemacht hat für seinen Gott und Vater. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Vers 4 beginnt mit Johannes. Wir haben schon das letzte Mal gesagt, dass er der auserwählte Apostel bezüglich dieses Buches war. Jetzt adressiert er an die sieben Gemeinden, die in Asien sind. Die Provinz Asia lag in Kleinasien, der heutigen Türkei, und sie war ein Teil der römischen Provinz. Aber man frage sich, ob in einem Gebiet wie in Kleinasien tatsächlich sieben Gemeinden existiert haben oder waren es eventuell mehr? Wenn Johannes zum Beispiel in unserer Gegenwart an sieben Gemeinden in Deutschland schreiben würde, so würde man definitiv bestätigen können, dass sieben eine lächerliche Zahl für so ein großes Land wäre, wo sich deutlich mehr Gemeinden befinden. Es ist einmal festzuhalten, dass die Heilige Schrift erwähnt, dass es neben den sieben Gemeinden noch weitere gegeben hat. In Kolosser Kapitel 1, die Verse 1 bis 2, finden wir das. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und der Bruder Timotheus an die heiligen und treuen Brüder in Christus in Kolossea. Oder in Kolosser Kapitel 4, Vers 13. Denn ich gebe ihm das Zeugnis, dass er großen Eifer hat um euch und um die in Laodicea und in Hierapolis. Also was hat es jetzt auf sich, dass Johannes in Anführungszeichen nur mit den sieben Gemeinden Kontakt aufnimmt und die anderen nicht explizit in seinem Schreiben erwähnt? Was ist hier eigentlich los? Der Grund, warum nur sieben Gemeinden herangezogen werden, ist, dass diese repräsentative Gemeinschaften sind, die in jedem Zeitalter vorkommen. Daher ist die Signifikanz der Zahl 7 eine Anspielung auf die Vollkommenheit der Gemeinde Jesu Christi. Um diese Erklärung mit stichhaltigen Argumenten zu beweisen, werden wir jenes aufführen. 3. Mose Kapitel 4, Vers 6 betont einmal dies. Und der Priester soll seinen Finger in das Blut tauchen und von dem Blut siebenmal vor dem Herrn an die Vorderseite des Vorhangs im Heiligtum sprengen. Das zeigt uns, dass das siebenmalige Verfahren des Blutes eine komplette Aktion abschließt. Auch in 1. Mose Kapitel 2, Vers 2 wird mit dem siebten Tag die Vollständigkeit beschrieben, denn da steht es so geschrieben. Und Gott hatte am siebten Tag sein Werk vollendet, das er gemacht hatte, und er ruhte am siebten Tag von seinem ganzen Werk, das er gemacht hatte. Nachdem wir deutlich sehen konnten, was die Zahl 7 symbolisiert, wollen wir aber feststellen können, ob auch wirklich mit den 7 aufgeführten Gemeinden alle anderen mit einbezogen werden. Dazu müssen wir uns den gesamten Kontext des Buches näher betrachten. Und wir finden zu dieser Behauptung einen bekräftigenden Beleg dafür. Der befindet sich in Offenbarung Kapitel 5, die Verse 9 bis 10. Und da hören wir diese Aussagen. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast uns für Gott erkauft mit deinem Blut, aus allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen, und hast uns zur Königin und Priestern gemacht für unseren Gott, und wir werden herrschen auf Erden. Man beachte, dass das Schlachten des Lammes und das Werk zu Königen und Priestern mit unseren Versen 5 bis 6 genau identisch ist. Aber in Offenbarung 5 wird zusätzlich die Ergänzung mit allen Stämmen und Sprachen und Völkern und Nationen sichtbar gemacht. Mit anderen Worten, es sind alle Gemeinden davon betroffen, die mit den 7 Angesprochenen in Verbindung gebracht werden. Und drittens, um ein für alle Mal dieses Statement zu zementieren, die Wiederkunft Christi betrifft nicht nur 7 numerische Gemeinden in einem physischen Sinne, sondern selbstverständlich alle auf dem ganzen Globus. Da reicht die Logik alleine aus. Die unwiderlegbare Schlussfolgerung lautet daher, dass die 7 Gemeinden typische oder repräsentative Eigenschaften sowohl des Gehorsams als auch des Ungehorsams enthalten haben, die alle Gemeinden durch alle Zeitalter hindurch stets erinnern sollen. Kommen wir nun zur Formulierung des Grußes, der klassischerweise so anfängt. Gnade sei mit euch. Auch wir fangen stets mit unserer Predigt so an. Aber welche Botschaft soll dadurch vermittelt werden? Zudem wird sie zum ersten Mal im Römerbrief Kapitel 1, Vers 7 von den Briefen des Neuen Testaments erwähnt. Das Wort Charis bedeutet im Allgemeinen Gunst oder Wohlwollen, aber besonders jene Gunst, die mächtig und aktiv ist und ihre Objekte mit Wohltaten belegt. In Lukas Kapitel 1, Vers 30 heißt es unter anderem, fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Daher wird es oft für den Segen verwendet, den es spendet. Denn wenn Gott einem Menschen wohlgesonnen ist, sind seine wohltätigen Handlungen für ihn eine notwendige Folge dieser Gunst. Des Weiteren soll auch dadurch zum Ausdruck kommen, dass Heil und echtes Wohlergehen nur in Gott und in der Gnade, die er uns durch seinen Sohn zuteil werden lässt, zu empfangen sind. Außerdem soll nicht nur Gnade mit ihnen sein, sondern auch der Friede, im griechischen Eirene und im hebräischen Shalom. Es bedeutet allgemein alle Arten von Segen, besonders aber Harmonie und Einheit und das Band dieser Einheit. Die Gnade und der Friede sollen auf der Grundlage der Gnade Gottes das Leben der Gläubigen prägen. Es handelt sich hier also nicht nur um eine gewöhnliche Formel, sondern einerseits um einen Heilszustand der Gläubigen in Jesus Christus und andererseits um einen aufrichtigen Wunsch, diesen Heilszustand immer wieder zu erfahren. Wir kommen nun zu unserem ersten Anwendungspunkt. Ein Gruß des Lobes Jesu Christi drückt die Gnade und den Frieden Gottes aus. Hören wir aufmerksam zu. Denn in diesem Bezugsrahmen werden die angesprochenen Gläubigen zu jeder Zeit Gnade benötigen, um bei den Drangsalen durchzuhalten. Sie werden aber auch inneren Frieden gebrauchen, den Gott bei all den Unbeständigkeiten bringen kann. Und das Gleiche betrifft ja auch uns. Wir werden davon viel gebrauchen, denn wir erleben schon jetzt die Angriffe des Feindes. Haben wir vielleicht mitbekommen, was in Syrien geschehen ist, wo im Zuge der Todesfälle von Aleviten auch einige Christen davon betroffen waren? Laut einem Eingeladenen bei CBN News soll es heißen, dass Christen überall in Syrien vernehmen, wie ihnen gesagt wird, dass sie die nächsten Kandidaten sind, wo man über ihre Nacken steigen möchte, sobald die Zuständigen das Land fester im Griff haben. Dass Christen in einer hohen potenziellen Gefahr sind, ist nicht zu leugnen. Und sie sind daher stark auf Gottes Gnade und seinen Frieden angewiesen. Das ist jetzt eine andere Situation, aber schauen wir in unserer Gegenwart, wo Geschwister in ihrem Umfeld verachtet werden, weil sie sich zu Christus bekennen. Und wenn wir auf sie treffen, dann können wir auch ihnen mit so einem Gruß die Gnade und den Frieden Gottes wünschen, der sie in schweren Zeiten tragen und stärken soll. Das ist eine wunderbare Quelle, auf welche die Kinder des Herrn zurückgreifen können. Vielleicht ist jemandem schon aufgefallen, aber dieser Gruß ist ein spezieller, der an die Christen gerichtet ist und nicht an Ungläubige. Jemand, der nicht bekehrt ist, kann nicht Gott als seinen Vater für sich in Anspruch nehmen. Eine Person, die in ihren Sünden verstrickt ist, gilt der Aufruf zur Buße und Bekehrung. Denn wenn so ein Mensch nicht versteht, dass er vor Gott einen schuldigen Stand hat, so kann die Gnade und der Friede Gottes eine vermeintlich schöne Ergänzung in seinem verkehrten Leben sein und weiter verfahren wie bisher. Zudem können solche Leute nicht aus dieser Ressource schöpfen, wenn sie sich in einem aufrührerischen Zustand befinden. Statt zu Gott zu flüchten, laufen viele zu den alternativen Medien und suchen dort eine Gnade und einen Frieden, der ihre verwundete Seele nicht in der Stille bringen kann, so wie es der Allmächtige vermag. Nicht umsonst lesen wir jenes in Johannes Kapitel 14, Vers 27. Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Nicht wie die Welt gibt, gebe ich euch. Und das bestätigt unser Vers 4 auch. Denn dort wird auch die Konstruktion von dem, der ist und der war und der kommt angewandt, was sich generell auf Gottes Wesen und Gott den Vater bezieht. Das macht der Kontext klar, wenn wir dann weiter voranschreiten, aber hier ein Auszug aus zwei Briefen des Paulus, wo Paulus immer mit derselben Anfangsformulierung, wo der Imperativ sei und die Präposition mit und das Anredepronomen euch beginnt. Und das ist konstant nach dem Substantiv Gott, der Vater, an erster Stelle positioniert. Schauen wir. Römer Kapitel 1, Vers 7 sagt es so: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Epheser Kapitel 1, Vers 2: Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Dies führt uns auch zu unserem zweiten Anwendungspunkt. Ein Gruß des Lobes Jesu Christi erinnert an die ewige Perspektive Gottes. Der Zweck dieser Offenbarung ist es, die ewige transhistorische Perspektive dessen, der ist und der war und der kommt, zu vermitteln, die es dem Leser oder dem Hörenden ermöglichen kann, seine Gebote zu verstehen und so zum Gehorsam zu motivieren. Schauen wir, wie viele Menschen besitzen keine immerwährende Aussicht für ihr Leben und sind ratlos, wie sie ihre Zukunft gestalten, da ihr Fundament nicht auf Gott gegründet ist. Bei solchen können gewisse Tage blendend erscheinen und andere Furcht erregen. Man hat das verstärkt beobachten können, als die damalige angebliche Seuche aufgetreten ist und wo viele Zeitgenossen nicht mehr weiter gewusst haben und was im Nachhinein geschieht. Und bei einigen jungen Leuten war es so eine extreme Belastung, dass sie sich selbst ihr Leben genommen haben. Aber wäre ihr Grundgerüst auf dem, der war und dem, der da ist und dem, der da kommt, gefestigt gewesen, dann hätte es einen ganz anderen Lauf genommen. Und für den Vater der Lüge ist es eine Wohltat, weitere Seelen in den Abgrund zu ziehen und ihnen die Hoffnung auf ein gutes Ende zu nehmen. Aber nicht bei Gott, dem unangefochtenen Herrscher aller Zeiten, und alle Geschwister im Herrn haben deswegen eine unzerstörbare Erwartung. Wie schön ist das doch in unseren Zeiten, besonders weil es eben der Wahrheit entspricht. Gott war nicht nur in der Vergangenheit und ist nicht nur in der Gegenwart, sondern auch in der Zukunft anwesend, was seine unvergängliche Wahrheit emporhebt. Henry drückt es speziell aus, wenn er schreibt: ewig unveränderlich, gleich der alttestamentlichen Kirche, die war, und der neutestamentlichen Kirche, die ist, und gleich der triumphierenden Kirche, die kommen wird. Gott ist der Souveräne, der seine Prophezeiung in Erfüllung bringen wird. Er hat es bisher vollbracht, als er sein Volk aus Ägypten oder Babylon befreit hat, und er wird es auch weiterhin tun, egal wie die Umstände in dieser Welt auch sind. Zudem werden hier in den Versen 4 bis 5 Gottes Wesen hervorgehoben. Unser dritter Anwendungspunkt lautet: ein Gruß des Lobes Jesu Christi bringt den dreieinigen Gott zum Vorschein. Es wurde bereits beteuert, was mit dem, der da war und dem, der da ist und dem, der da kommt, gemeint ist. Wer sind aber die sieben Geister, die vor Gottes Thron sind? Manche meinen, dass es sieben Engel sind. Und es wird deshalb so argumentiert, und zwar sollen die alten Juden, die den Thron Gottes als den Thron eines östlichen Monarchen darstellten, angenommen haben, dass es sieben dienende Engel sind. Um diese Behauptung zu unterstützen, wird auch aus einem okkulten Buch zitiert, und zwar aus dem Buch der Apokryphen, das nicht zum Kanon der Heiligen Schrift gehört, so wie es manche Konfessionsgruppen gebrauchen. Das Buch Tobit ist eines dieser Bücher, wo Raphael als einer der sieben heiligen Engel erwähnt wird. Und im Targum von Jonathan ben Uzziel soll Gott zu den sieben Engeln gesprochen haben. Aber wir haben bis jetzt noch nicht eindeutig aufzeigen können, ob es sich wirklich um sieben Engel handelt oder etwas anderes. Wir haben nur gesehen, dass aus dem Buch Tobit die sieben Engel auftauchen und man deshalb auch zu einem Fazit kommt. Man beachte, dass Gottes Wort vor jedem Buch, das göttliche Wahrheiten beansprucht, Vorrang hat und man alles anhand der Schrift überprüfen muss. Es ist nicht umgekehrt, so wie es manche Ausleger praktizieren. Es gibt zum Beispiel eine Bibelstelle, wo die Zahl 7 akkurat mit den sieben Engeln verbunden wird, und zwar Offenbarung Kapitel 15, Vers 6. Aber in unserem Fall besteht das nicht. Zugegeben können mit Geistern auch Engeln gemeint sein, aber das hängt von verschiedenen Faktoren ab. Ich möchte euch nun aufzeigen, warum mit den sieben Geistern in unserer Passage keine Engel gemeint sind. Einmal sehen wir, dass die Konstruktion "Gnade sei mit euch" immer im Neuen Testament auf Gott bezogen ist und wo Engel permanent ausgeschlossen sind. Zweitens, ein Zustand der Gnade und der Friede Gottes wird nicht von Engeln bewirkt, sondern ist einzig und allein auf den lebendigen Gott zurückzuführen. Drittens sehen wir ausdrücklich in den Versen 4 bis 5 drei Bezeichnungen, von dem Gnade und Friede kommen, was mit dem vorhergehenden Punkt in totaler Übereinstimmung ist, dass es sich um Gottes Wesen selbst dreht. Manche können es bereits ahnen, worauf ich mit den sieben Geistern aus bin, und zwar der Heilige Geist. Doch hier könnte jemand einen Einspruch erheben und sagen: nein, 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 der Heilige Geist wird doch nicht mit sieben Geistern angegeben. Und die Antwort ist, dass die Beschreibung mit den sieben Geistern auch auf den Heiligen Geist angewandt wird. Warum? Erstens haben wir schon aufgezeigt, dass die Zahl 7 Vollständigkeit oder auch Fülle bedeutet. Zweitens, Gnade und Friede vollbringen keine Engel, sondern der Geist Gottes. in Römer Kapitel 5, Vers 5, ist es sehr offensichtlich zu bemerken, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Nochmals, durch wen ist die Liebe Gottes ausgegossen? Durch den Geist Gottes selbst. Drittens ist das Buch der Offenbarung nicht in jedem Punkt literarisch bzw. wortwörtlich, sondern symbolisch zu verstehen. Hier ein Auszug aus Offenbarung Kapitel 20, die Verse 1 bis 2. Und ich sah einen Engel aus dem Himmel herabsteigen, der hatte den Schlüssel des Abgrundes und eine große Kette in seiner Hand. Und er ergriff den Drachen, die alte Schlange, die der Teufel und der Satan ist, und band ihn für 1000 Jahre. Dass man den Satan mit physischen Ketten binden kann, ist eine lächerliche Behauptung. Aber wir sehen in unserem Text, dass eine Realität mit bestimmten Bildern aufgezeigt werden soll. Und das Gleiche ist es mit dem Heiligen Geist, der nicht aus 7 Geistern besteht, da Gott nur einen Geist hat. Es steht daher außer Frage, dass nach all den exegetischen Beobachtungen mit den 7 Geistern der Heilige Geist zu deklarieren ist. Falls aber noch Zweifel bestehen, so lasst uns noch Sacharja Kapitel 4, Vers 10 aufschlagen, die den Keim des Misstrauens gänzlich ersticken lässt. Da lesen wir, denn wer ist es, der den Tag geringer Anfänge verächte? Und jene 7 werden mit Freuden das Senkblei in der Hand Zerubbabels sehen. Die Augen des Herrn sind es, welche die ganze Erde durchstreifen. Der allmächtige Herr wird in diesem Bibelabschnitt mit der Zahl 7 in Verbindung gebracht, das sich auf sein Wesen bezieht. Sowohl bei den Gemeinden als auch bei den Geistern konnten wir die Zahl 7 als Fülle entlarven. Viele Leute versuchen deshalb, die 7 Engel statt den Heiligen Geist zu beziehen, da sie Gottes Wesen in seiner Komplexität nicht anerkennen wollen. Und auch hier kann nur der Heilige Geist den notwendigen Brennstoff liefern, sodass Christen auf die hörende Prophetie reagieren und sich bewahren können. Kommen wir nun zu der dritten Anführung in Vers 5. Und von Jesus Christus, dem treuen Zeugen, dem Erstgeborenen, aus den Toten und den Fürsten, über die Könige der Erde. Es ist interessant festzustellen, dass der Sohn an dritter Stelle aufgeführt wird, was in den Briefen des Neuen Testaments an der zweiten Reihe ist. Das hat auch damit zu tun, dass der Fokus auf Christus gerichtet ist, wenn es um seine Aktion bezüglich des Vaters geht, wie wir noch ausführlich darüber diskutieren werden. Hier in Vers 5 wird der dritte Subjekt beschrieben, neben dem, der da war und dem, der da ist und dem, der da kommt und von den 7 Geistern. Das ist auch ein klassisches Beispiel für einen Syllogismus, der 2 Prämissen enthält mit einer Konklusion. Und in unserem Fall verhält es sich so, Prämisse 1 ist, Gnade und Friede kommen ausschließlich von Gott. Prämisse 2, die 3 beschriebenen Subjekte werden mit diesen Attributen erläutert. Das Fazit lautet, alle 3 sind der eine Gott. Die komplette dreifache Klausel ist auch eine Reflexion von Exodus Kapitel 3, Vers 14. Zusammen mit den zeitlichen Beschreibungen Gottes, wie zum Beispiel in Jesaja Kapitel 43, Vers 10. Der Herr Jesus Christus wird hier als treuer Zeuge veranschaulicht. Seine Glaubwürdigkeit wird durch sein irdisches Leben des Gehorsams in der Vergangenheit bewiesen. Sie wird in der Gegenwart durch sein Zeugnis für den wahren Zustand der Kirchen bewiesen und sie wird in der Zukunft durch die Vollendung aller Dinge in ihm bewiesen werden. Ja, auf sein Zeugnis können wir uns sicher verlassen, denn er ist der treue Zeuge, kann nicht getäuscht werden und kann uns nicht täuschen. Dass Christus ein zuverlässiger Zeuge für Gottes Reich und Erlösung war, selbst bis zum Tod durch das religiös-politische Establishment seiner Zeit, ist eine Ermutigung für seine Diener, von denen ebenfalls erwartet wird, ihm treu zu bleiben bis in den Tod. Was hier in Vers 5 betont wird, ist ein Zitat aus Psalm 89. Es geht um den auferstandenen Christus, der im Psalm 89 vorkommt. Das heißt nicht, dass Christus das erste Geschöpf ist, da das Wort, bevor es die Inkarnation gegeben hat, schon immer Gott war. Hier wird die Einweihung der neuen Schöpfung in Christus sichtbar gemacht. Henno drückt es speziell aus, wenn er schreibt, Er ist der Eingeborene, beziehungsweise der Erstgeborene oder der Erstgeborene von den Toten oder der erste Elternteil und das Haupt der Auferstehung. Der Einzige, der sich selbst durch seine eigene Kraft auferweckt hat und der durch dieselbe Kraft sein Volk aus den Gräbern zu ewiger Ehre auferwecken wird. Denn er hat sie durch seine Auferstehung von den Toten wieder zu einer lebendigen Hoffnung gezeugt. Zudem betrachtet Johannes den Herrn Jesus als den Fürst der Könige auf Erden. Man beachte, dass Johannes vom Herrn selbst die Offenbarung empfangen hat, wo ihm dies berichtet wird. Es ist also kein zukünftiges Ereignis, dass Christus auferstehen wird, da er es bereits getan hat. Und es ist auch kein futuristisches Event, dass er der Fürst über die Könige der Erde ist, sondern eine bereits bestehende Realität. Dies bestätigt auch Philipper Kapitel 2, die Verse 7 bis 9. Und da lesen wir jenes. Sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Knechtes an und wurde wie die Menschen und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden. Erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen verliehen, der über alle Namen ist. Hier wird also spezifisch der Status des Christus in den Vordergrund gebracht. Abgesehen vom Status, was das Buch der Offenbarung anbelangt, so werden die Könige der Erde sowohl für Gläubige als auch die Feinde Gottes, wo satanische Kräfte dahinter stecken, gebraucht. Siehe dazu Offenbarung Kapitel 6, Vers 15 und Offenbarung Kapitel 17, Vers 2, wo wir im Verlauf der Predigtreihe besprechen werden. Vers 5 sagt weiter, ihm, der uns geliebt hat und uns vor unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. Verpassen wir das nicht, dass der Fürst über die Könige der Erde beziehungsweise diese Bezeichnung mit dem soeben gelesenen Vers in Verbindung gebracht wird, was ein weiterer eindeutiger Beleg ist, dass Christus es tatsächlich ist. Lasst uns aber nun diese Wahrheiten aufklären. Wir kommen daher zu dem vierten Anwendungspunkt. Ein Gruß des Lobes Jesu Christi genennt das kostbare Werk Christi und den Status der Christen. Nicht, dass wir das falsch verstehen, aber dass er uns geliebt und uns von unseren Sünden gewaschen hat, heißt nicht, dass er uns jetzt nicht mehr liebt. Aber hier wird im Griechischen der Aorist verwendet, um seine einmalige Handlung zu kennzeichnen, die er begangen hat. Es war eine Aktion der Liebe, dass der Herr Jesus uns von unseren Sünden gewaschen hat durch sein Blut. So wie er uns geliebt hat, indem er Taten hat sprechen lassen, so sollten auch wir seine Worte lesen, hören und inbrünstig bewahren. Was seine Handlung betrifft, so hat dies folgendermaßen ausgesehen. Wo der Vater seinen Sohn gesandt und der Sohn freiwillig sein Leben gegeben hat. Dies hat dazu geführt, dass er Mensch geworden ist und schwerste Qual und Spott ausgesetzt war, damit der Zugang zu Gott dem Vater ermöglicht wird. Sein vergossenes Blut war der einzige Weg, um uns von unserem Schmutz zu reinigen. Es ist ein Dreck, der nicht mit einem Waschmittel noch mit Ritualen oder fernöstlichen Praktiken beseitigt werden kann. Weder Pilgerreisen noch ein Leben, das auf eigener Gerechtigkeit basiert, kann eine Hilfe für die fürchterlichen Flecken in unserem Herzen sein. Es war daher eine bewusste Entscheidung der unendlichen Liebe Gottes, sein Werk auf diese Art und Weise zu absolvieren. Denn Jesus musste sein eigenes Blut vergießen, um für uns und die Vergebung und Reinheit zu erkaufen. Nicht, dass es uns entgeht, aber er hat uns auch zu Königen und Priestern gemacht. Unser Status davor lautete schuldig und angeklagt des Todes. Wir konnten deswegen nicht in die Präsenz Gottes eintreten, sondern waren mit großem Abstand von ihm distanziert. Man vergleiche die Schwerverbrecher, die im Kerker eingesperrt sind und auf ihr Todesurteil warten, das bereits zur Geltung vollzogen werden muss. In Christus aber wendet es sich um 360 Grad, wo der Übeltäter eine neue Identität erhält und sich mit Christus identifizieren kann, sodass er zu seinen Angehörigen inkorporiert wird. Als Könige sind wir mit dem einen wahren König, dem Herrn Jesus Christus, eins gemacht und dürfen uns als Königskinder bezeichnen. Ein König im geistlichen Sinne hat die Fähigkeit, über seinen Geist zu regieren, sich Satan zu widersetzen und ist nicht als Sklave ausgeliefert. Als Priester haben wir Zugang zu Gott verschafft bekommen und sind befähigt, in das Allerheiligste einzutreten und geistliche und annehmbare Opfer darzubringen. In 1. Petrus Kapitel 2, Vers 5 liegt es so nahe. So lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Diese Formulierung, die wir gerade gelesen haben, ist eine Parallelstelle mit Exodus Kapitel 19, Vers 6, wo es heißt, ihr aber sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Das sind die Worte, die du den Kindern Israels sagen sollst. Die Kennzeichnung der Gläubigen findet in Christus statt. Das heißt, was Christus getan hat, hat die Gläubigen zu Königen und zu Priestern gemacht, um seinen Gott zu dienen. Man beachte, wie Israel einst durch das Rote Meer erlöst und berufen wurde, ein Königreich unter Gott und ein Volk von Priestern zu sein, die ihm treu dienen sollten, aber von ihrer berufenen Aufgabe abgekommen sind, so sieht Johannes die christliche Gemeinde als Fortsetzung des alttestamentlichen Volkes Gottes, erlöst durch Christi Blut. Gläubige haben daher diese Rolle als Priester und Könige bereits übernommen, auch wenn die Art ihrer Ausübung in dieser Welt unter Anfechtungen des Feindes geschieht. Sie besiegt die Strategien des Feindes, auch wenn sie eine scheinbare Niederlage erleidet, aber überwindet im Glauben und das so lange, bis Christus wiederkommt. Es wäre hier eine passende Gelegenheit, etwas klarzustellen. Denn das hebräische Wort für Priester ist Kohen. Und im Griechischen ist es Hiereus. Dieses griechische Wort für Priester wird nicht für einen Ältesten, der in der Gemeinde vorsteht, verwendet, da das ein eigenes griechisches Wort gibt, und zwar Episkopos. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass das Wort Priester oder Pfarrer nicht für einen Leiter in der Gemeinde verwendet werden darf, auch wenn er ein Priester in Christus ist. Aber es ist nicht die biblische Bezeichnung für das Amt des Aufsehers. Siehe dazu 1. Timotheus Kapitel 3, Vers 2. Und es ist auch festzustellen, dass Christus, der uns zu Priestern gemacht hat und uns offiziell so bezeichnet, erlaubt hat zu heiraten. Ihr Lieben, wir sehen, wie wichtig es ist, sich an der Schrift zu halten und nicht menschlichen Traditionen nachzulaufen. Weiter sehen wir das zweite Kennzeichen, dass Christen sich mit dem Auferstandenen ausgeben können. Da sie durch den Glauben eine Wiedergeburt erfahren haben, aber ihr endgültiger Zustand bei der Parousie abgeschlossen wird, wo deren sterblichen Leiber verwandelt werden. In Anbetracht dessen sind wir bei unserem fünften und letzten Anwendungspunkt angelangt. Ein Gruß des Lobes Jesu Christi enthält eine Aufforderung, Christus zu preisen. Wir lesen noch, dass Christus es für seinen Gott getan hat. Wie ist denn das zu verstehen, da er doch selbst Gott ist? Schauen wir genau hin und beginnen wir mit der Bezeichnung Vater. Gott war sein Vater nicht durch Schöpfung, wie er es für die Engel und die Seelen der Menschen ist, auch nicht durch Adoption, wie er es für die Heiligen ist, auch nicht im Hinblick auf die Menschwerdung Christi. Denn als Mensch hatte er keinen Vater, sondern er war sein Vater von Natur aus oder im Hinblick auf seine göttliche Person. Da er von ihm gezeugt wurde und somit sein eigener Sohn und er sein eigener Vater war, was die natürliche und ewige Sohnschaft Christi, seine Gleichheit mit ihm und seine Verschiedenheit von ihm hervorhebt. Und wie ist er nun sein Gott, der sich selbst mit Gott gleichgesetzt hat, wo die Juden ihn deshalb töten wollten? Gott der Vater ist der Gott Christi als Mensch, der seine menschliche Natur vorbereitet, geformt, gesalbt, erhalten und verherrlicht hat. Und in dieser Eigenschaft betete er zu ihm als zu seinem eigenen Gott, glaubte an ihn, liebte und gehorchte ihm als solchen, weshalb der Jude hieraus völlig fälschlicherweise folgert, dass er nicht Gott sei, weil der Gott Israel sein Gott war. Und ihm, der so viel Liebe gezeigt und so eine hohe Gunst und Ehre erwiesen hat, wird nun folgendermaßen zugeschrieben. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Ein Ausleger betont es so, die Herrlichkeit seiner Gottheit und aller seiner Ämter, dass er der treue Zeuge, der Erstgeborene der Toten und der Fürst der Könige auf Erden ist und alle Wohltaten und Segnungen, Gnaden und Ehren, die sein Volk von ihm empfangen hat, und die Herrschaft über alle Geschöpfe und über alle seine Heiligen, besonders aber über sein Reich in der Endzeit, das sein ewiges sein wird, und für das immer wieder wünschen und beten soll, dass es komme, und zwar schnell. Amen. So soll es sein und so wird es sein. Christen in der Endzeit sollten sich immer das wieder immer im Herzen beibehalten. Was für ein unfassbares Werk der Sohn Gottes bewerkstelligt hat und so durch die kommenden und schwierigen Zeiten ging. Und das nächste Mal geht es dann mit den darauffolgenden Versen weiter. Mögen wir daher Gottes Wort ernst nehmen. Gelobt ist der Herr Jesus Christus in alle Ewigkeit. Amen.